Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 242, Johannes 1, 29 bis 34.
Gottes Sündenlamm, wer war Jesus wirklich?
Wissen Sie eigentlich, wer Jesus in aller Wahrheit ist? Wissen Sie auch, dass er mit voller Absicht auf diese Welt gekommen ist? Und kennen Sie auch sein Ziel, warum er sich dieser gewaltigen Mühe unterworfen hat? Als Johannes, der auch der Täufer genannt wurde, Jesus begegnet ist, nämlich genau dann, als dieser sich von ihm taufen ließ, da war Johannes wie aus einer inneren Gewissheit davon überzeugt, dass dieser Jesus eigentlich jemand ist, auf den alle gewartet haben. Und er hat es dann auch ganz deutlich und lauthals verkündet. Also laut und deutlich, aber dennoch ziemlich rätselhaft. So erklangen seine Worte. Wir wissen nicht jetzt, wie viel ihn damals verstanden haben. Heute sollte es doch eigentlich für uns einfacher sein, das zu verstehen. Aber ist es das wirklich? Stehen wir heute nicht immer noch genauso wie damals vor einem Rätsel, wenn wir ihm zuhören? Ich lese aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel, ab Vers 29. Da heißt es: Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt. Dieser ist Gottes Sohn. Nun, wissen Sie es jetzt besser? Eigentlich ist alles noch ziemlich unklar. Außer vielleicht man hat Theologie studiert und hat dann aufgrund dessen genau gehört, was damit gemeint sein könnte. Ja, verdeutlichen wir uns noch einmal die Situation. Johannes der Täufer, der predigt gewaltig, wortgewaltig. Und er tauft mit Wasser am Jordan. Er hat also eine Bußpredigt auf Lager und eine Bußtaufe. Etwas Ungewöhnliches von damals gepredigt, wurde denen immer wieder, aber so eine Taufe, wie er sie durchgeführt hat, war sehr ungewöhnlich. Ja, seine Worte waren scharf und donnernd. Der redete von Umkehr. Ihr müsst umkehren, sonst wird das Gericht euch ereilen. Da ist also schon die Axt an die Wurzel gelegt. Und seine Taufe war dann eine Art von Symboltaufe zur Reinigung. Also eigentlich sollte sie die Menschen durch die konkrete Erfahrung dazu bringen, so richtig die Bereitschaft zu spüren, sich zu ändern. Und er hatte einen eindeutigen Auftrag von Gott, nämlich bereite dem Messias den Weg. Mach ihn bekannt, damit die Menschen auf ihn eingestellt sind. Ja, dem Messias den Weg bereiten. Messias, das heißt erst einmal Gesalbter, also Herausgehobener. Die hohen Priester und die Könige wurden damals gesalbt. Messias, das ist das Gleiche, wie es im Griechischen Christus genannt wird. Das war der Erlöser, der ersehnte Erlöser, der König, der Nachkomme Davids, gleichzeitig auch ein Richter, der die Welt richten wird. Nun ja, er sagt dann auch denen, die ihn prüfen, ja, ich taufe mit Wasser, aber dieser Messias, der wird mit Heiligem Geist taufen und er steht unendlich viel höher als ich. Ja, Jesus kommt dann auch zur Taufe. Das wird aber jetzt erst in den anderen Evangelien erzählt. Johannes setzt das einfach voraus, das war allgemein bekannt. Ja, und Johannes der Täufer, der will ihn nicht taufen. Er sagt ihm, ja, du könntest eher mich taufen, als dass ich jetzt dich taufe. Er weiß ja, dass Jesus eigentlich sündlos ist und dass er keiner Reinigung bedarf. Aber Jesus will das unbedingt. Er will zu den Sündern gehen. Er will einer von ihnen sein. Er will wirklich ganz und gar zu ihnen gehen. Und das müssen wir noch einmal genauer erforschen, was damit gemeint ist. Und ja, bei der Taufe, Jesus hat das erlebt. Das wird in anderen Evangelien erzählt. Aber Johannes der Täufer offensichtlich auch, dass der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Und natürlich dann auch Gottes Stimme erschallt, auch vermutlich nur für die beiden hörbar. Wie eine Taube, nicht als Taube. Da kommt also keine Taube angeflattert, sondern er lässt sich in einer unendlichen Sanftheit nieder. Ja, man muss sich klar machen, Johannes war ungefähr ein halbes Jahr älter. Die beiden waren miteinander verwandt. Also er kannte Jesus sicherlich, aber nicht als Messias, sondern bis dahin war ja Jesus überhaupt nicht groß aufgetreten. Er hat zurückgezogen und fleißig und still seine Arbeiten gemacht, zusammen mit der Familie. Ja, und jetzt die Taufe, das ist eigentlich der Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit. Johannes der Täufer ist jetzt umgeben natürlich von vielen Zuhörern und Zuschauern und von seinen Jüngern. Und Jesus ist jetzt der, auf den hin sein ganzes Leben eigentlich ausgerichtet war. Ja, der Rufer in der Wüste, wie er sich nannte. Er kam auch direkt aus der Wüste. Nicht besonders nahrhaft ist diese Wüste. Er hat also da, wie war das, Heuschrecken und Honig, sich davon ernährt und hatte auch einen entsprechenden Kamelhaarmantel, so ähnlich wie der Prophet Elia. Und seine Worte und seine Wortmächtigkeit machte ein ziemlich großes Aufsehen. Deswegen kam ja auch die Abordnung des Hohen Rats, des Sanhedrins, dorthin und befragte ihn. Ja, und jetzt kommt Jesus offensichtlich wieder dorthin. Und er weist auf ihn hin und er spricht eigentlich ziemlich gewaltige Worte. Wir wollen uns die mal genauer anschauen. Ich nehme mal die zweite Aussage über Jesus zuerst. Er war eher als ich. Na, Johannes ist ein halbes Jahr älter, also kann ja eigentlich gar nicht sein. Außer er meint etwas anderes. Er meint, dass Jesus sein Geist, sein Wesen, eigentlich schon vor seiner Geburt existiert hat. Also man nennt das so präexistent ist. Das passt ziemlich genau zu dem Beginn des Johannesevangeliums. Da heißt es ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Wenn Jesus also als das Wort bezeichnet wird, dann heißt das, dass dieses Wort die Grundlage der Existenz von allem ist. Hören wir weiter. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus also als Wort Gottes, also als die schaffende, die schöpferische Kraft. Das Wort ist dasjenige, das etwas werden lässt. Ja, ist denn das Wort etwas anderes als Gott selbst? Das Wort Gottes, ist es nicht das, was andere Menschen erreicht? Und führt es ein Eigenleben im Sinne von jetzt, hallo Wort, bist du was anderes? Nein, das Wort ist dasjenige, was denjenigen, der das sagt, in Erscheinung setzt. Ja, das wäre ein erster Hinweis, wie Johannes das gemeint hat, wer Jesus eigentlich ist. Schauen wir uns aber jetzt das andere mal genauer an. Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Was heißt das denn? Das ist eigentlich nur verstehbar, wenn man den Propheten Jesaja kennt. Und wenn man versteht, dass in Jesaja etwas dargestellt wird, und zwar das ganze Kapitel 53, da geht es um den sogenannten leidenden Gottesknecht. Da geht es um einen leidenden Messias, der nach seinem Tod verherrlicht wird. Und das steht ziemlich im Kontrast zu der Vorstellung, die so eigentlich viel lieber gedacht wurde damals, nämlich der starke Messias, der mit Macht und Herrlichkeit kommt und der das Reich des Friedens weltweit aufrichtet. Ich lese das 53. Kapitel einmal vor. Es ist ziemlich lang und damit das aushaltbar ist, habe ich jetzt eine moderne Fassung gewählt, nämlich Hoffnung für alle. Hören Sie mal zu, vielleicht erinnert Sie das an jemanden. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Erinnert Sie das an jemanden? Das ist in Jesaja im Alten Testament geschrieben worden. Und eigentlich ist dann klar, dass wenn Johannes, der das Alte Testament natürlich ausgesprochen gut kannte, wenn er davon dem Lamm Gottes spricht, das die Sünden der Welt trägt, das kann er nur darauf beziehen, denn das ist die entscheidende Stelle. Ja, was bedeutet das jetzt, Sünde der Welt tragen? Tragen heißt eigentlich airo. Eigentlich übersetzt heißt das wegnehmen, aufheben, wegtragen. Also eigentlich zum Verschwinden bringen. Und die Übersetzung von Welt, das ist eigentlich Kosmos. Heute heißt für uns Kosmos eigentlich Universum. Das ist die komplette Schöpfung. Ja, jetzt müssen wir mal verstehen, was das eigentlich bedeutet, dieses die Sünden auf sich nehmen. Nehmen wir mal die einfachste Fassung, ganz wortwörtlich, ganz äußerlich, ein ganz einfaches Bild. Und wenn wir dieses Bild mal skizzieren, lautet das: Gottes Gerechtigkeit muss für die Sünden strafen. Und strafen heißt immer töten. Also wir alle, die wir ja sündig sind, müssten eigentlich von Gott getötet werden. Wenn es eine richtige Strafe sein soll, natürlich schmerzhaft getötet werden. Und Jesus übernimmt jetzt die Strafe und wir werden begnadigt, aber nur, wenn wir an ihn glauben. Wobei nicht ganz klar ist, was das heißt, aber irgendwie, das ist es dann. Haben Sie Probleme mit diesem Bild? Haben Sie Probleme mit diesem Gottesbild? Verstehen Sie die Logik? So, Strafe als eine Art von unerbittlicher Rache, ist das Gerechtigkeit? Ist das wortwörtlich so gemeint? Oder ist das ein Sinnbild, eine Metapher? Und wenn es eine ist, wofür steht das einfach? Wäre es nicht besser, das einfach wegzulassen? Oder wäre es nicht noch besser, das in seiner Tiefe, in seinem inneren Sinn zu verstehen? Ja, wenn wir von Sünde reden oder von Schuld, dann meinen wir normalerweise eine Ansammlung von bösen Taten. Also das, was man tut. In Wirklichkeit ist Sünde ein Zustand. Und zwar ein existenzieller Zustand. Das ist der Zustand, von Gott getrennt zu sein. Aber was heißt das jetzt, von ihm getrennt sein? Wenn Gott in seinem innersten Wesen eine, die reine, die höchste, sozusagen die klarste Liebe ist, dann ist diese Liebe wie ein unendlich heißes Feuer. Und was sind wir Menschen im Vergleich dazu? Wir sind getrieben und durchdrungen von dem, was man problemlos Selbstliebe nennen kann. Und im Vergleich sind wir eigentlich wie so ein träges, schweres, dunkles Wasser. Ja, wenn wir mal Feuer und Wasser miteinander vergleichen, das passt irgendwie nicht so richtig zueinander. Wenn in uns so etwas wie eine Liebe aufglüht, so aufkeimt, dann wird sie von unserer Selbstliebe immer wieder ziemlich gründlich erstickt. Und wenn jetzt das Feuer der Liebe auf das trübe Wasser der Selbstliebe kommt, dann zersprengt es im Grunde genommen alles, was Selbstliebe heißt. Es ist also im Grunde genommen für die Selbstliebe wie eine Vernichtung. Es gibt keine Mischung. Feuer und Wasser lässt sich nicht mischen. Das heißt also, wenn Gott uns vor sich selbst und vor seiner Liebe schützen will, muss er so etwas wie eine Schutzbarriere aufbauen. Er muss uns trennen. Er muss Abstand wahren. Ja, Wie sieht es mit uns selbst aus? Wasser und Wasser lässt sich ja problemlos mischen, aber interessanterweise auch Feuer mit Feuer. Zwei Flammen ineinander gebracht können miteinander verschmelzen. Und Wasser kann sich problemlos auch mit Wasser mischen. Also wir Menschen können mit unseresgleichen, also mit Menschen, sehr gut, ganz innig und nah kommen und miteinander verbunden sein. Und das ist die einfachste Form von Liebeserfahrung, verbunden zu sein, dieses Gefühl von strömender Verbundenheit. Aber wenn wir es erfahren, weckt es dann sehr schnell wieder unsere Selbstliebe. Dann wollen wir den anderen haben. Dann wollen wir die Erfahrung immer wieder für uns haben. Ja, Selbstliebe heißt nun mal erst ich und dann andere und alles für mich. Das ist nun mal Selbstliebe. Das Problem an der Selbstliebe ist, wie schon gesagt, dass sie das, was in uns als wirklicher Liebe mal aufkeimt, ich nenne es jetzt mal Restliebe, dass die, je mehr die Selbstliebe sich entwickelt, dass die verschwindet. Die Bibel spricht dann davon, dass das Herz erkaltet. Und das ist ja wirklich so. Die Eigensucht, das ist jetzt mal so ein bisschen zugespitztere Formulierung der Selbstliebe, die zerstört eigentlich unsere innerste Lebendigkeit. Weil wir versuchen, alles zu ergreifen und letztendlich aber werden wir in uns kalt, auf uns selbst bezogen. Wir machen uns selbst zu dem Gott, der das eigene Leben in den Griff kriegen will. Und die Konsequenz ist natürlich dann, dass unsere innere Dunkelheit zunimmt. Und angesichts dessen entwickeln wir ein umso stärkeres Gier nach dem, was wir Leben nennen. Wir wollen dann wieder etwas erleben, weil unsere Erlebensfähigkeit ja in uns zu ersticken beginnt. Gleichzeitig baut sich ein Hochmut auf, der ständig wächst. Und Hochmut, der hat was mit Anspruch zu tun. Und deswegen habe ich das Recht auf alles das, was ich Leben nenne. Also bin ich auch wieder leicht kränkbar. Und da nun mal wirklich nicht alles gelingen kann im Leben, wächst auch meine Wut darüber, über die Menschen und über die Welt und über das System und was auch immer. Und letztlich mündet das in einen Hass, der dann in einem tobt und der einen zerfrisst. Man kann es schon ganz auf den Punkt bringen. Man kann sagen, eine zusätzliche Strafe Gottes für unser Sündigsein ist gar nicht nötig. Gottes Gerechtigkeit ist unglaublich präzise und sie ist sofort wirksam, auch wenn wir das in uns zunächst nicht wahrhaben wollen. Man kann es auch so ausdrücken: Wir kommen nicht in die Hölle, sondern wir bleiben in ihr, weil sie nämlich in uns entsteht, in unserem Leben. Und das wird uns spätestens am Lebensende offenbar. Da wird unser Innerstes zum Äußeren. Ja, und wie kommen wir da raus? Ja, zunächst natürlich überhaupt nicht, weil wir ja gar nicht merken, wo wir eigentlich drinstecken. Weil jeder Egozentriker selber hält das für selbstverständlich, was er will. Jeder Versuch, aus sich selbst da herauszukommen, ist so aussichtslos, dass man sagen kann, jemand, der in seiner Selbstsucht erstickt ist, der ist eigentlich verloren. Aus der eigenen Kraft heraus hat er überhaupt keine Chance, sozusagen besser zu werden oder liebevoller zu werden oder, um in unserem Bild zu bleiben, feuriger zu werden. Die Hilfe kann allein nur von Gott selbst kommen. Und sein Ziel ist es, seine Liebe uns, die wir ja eigentlich geradezu in unserer Selbstsucht ersticken, die übrigens auch von uns immer wieder Liebe genannt wird, denn das, was wir haben wollen, nennen wir ja auch Liebe. Er möchte aber seine eigentliche Liebe uns so nahe bringen, dass sie in irgendeiner Weise in uns hineinkommen kann. Und das ist das Problem. Wasser, Feuer, das geht einfach nicht. Also er muss was machen. Er muss das Feuer seiner Liebe, ich nenne es mal menschenkompatibel machen. Er muss dafür sorgen, dass es für Menschen geeignet ist, dass Menschen es überhaupt aufnehmen können. Und wie macht er das? Ja, er wird selbst Mensch. Er wird vollständig Mensch. Und dann durchdringt er sein Menschsein mit seiner eigenen göttlichen Liebe. Das macht er 30 Jahre lang. Nichts anderes als beides, was irgendwie unvereinbar zu sein scheint, tatsächlich vereinbar zu machen. Er löst jede Selbstliebe, die natürlich in unserem Fleisch einfach drinsteckt. Jetzt ist denn, damit ist gemeint die Neigung zur Eigensucht, zu unserem Hochmut, zur Herrschsucht, zur Gier, was man in jedem Baby schon erkennen kann. Das ist einfach da, das ist menschlich. Er löst das alles auf in sich. Sogar den Drang zur Selbsterhaltung, der instinktiv immer da ist, das spüren wir ja, wenn wir vor der heißen Kochplatte zurückzucken. Da spüren wir diesen Drang zur Selbsterhaltung wie ein Reflex. Aber er gibt sogar diesen Drang auf. Er durchdringt ihn mit seiner Liebe und das macht er am Kreuz. Sodass er letztendlich als Mensch pur und vollständig die Liebe mit dem Menschsein vereinigt hat. Er stirbt jetzt als Mensch. Aber jetzt hat er freie Bahn. Und zwar im Netzwerk aller von Gott getrennten Menschenseelen. Denn als Mensch ist er mit allen verbunden. Und jetzt kann er uns unendlich nahe kommen. Er kann jetzt seinen Geist mit unserem Geist vereinen, weil sein von Liebe erfülltes Menschsein uns nicht mehr zerstört, wenn es uns so nahe kommt, nicht nur nahe kommt, sondern tatsächlich auch sogar in uns einfließen kann. Seine Liebe kann uns jetzt entzünden und sie kann unsere Liebe, die seine Liebe in uns ist, stärken. Und sie macht uns dadurch, na sagen wir mal, gotteskompatibel oder kompatibler. Und das ist die Umschreibung dessen, was dann die Taufe mit dem Heiligen Geist genannt wird oder auch Wiedergeburt des Geistes. Das ist dasjenige, was aus uns einen neuen Menschen machen kann, der jetzt aber von innen heraus den alten Menschen geradezu durchwächst. Und das ist dann die Erlösung von dieser erstickenden Macht der Selbstsucht, die sonst unser Denken und Fühlen ständig total vereinnahmt. Ja, das Lamm ist ein wunderbares Symbol für Unschuld und für Friedfertigkeit, Ausdruck der unendlich sanften, aber zugleich unendlich wirkmächtigen Liebe Gottes. Wissen Sie jetzt, wer Jesus ist?